Detektor FM. Zurück zum Thema.
Eine Armee als Symbol des Friedens. So stellt sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Bedeutung einer europäischen Armee vor. Für ihn soll sie zeigen, dass es zwischen EU-Ländern nie wieder Kriege geben wird. Gleichzeitig soll sie die gemeinsame Verteidigungspolitik Europas nach außen stärken. Der Vorschlag eines gemeinsamen europäischen Heeres wird auch in Deutschland von der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen unterstützt. Und was es mit dieser Idee der europäischen Armee auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit Hans-Georg Erhardt. Er arbeitet am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Guten Tag, Herr Erhardt.
Guten Tag.
Militärisch arbeiten Frankreich, Polen, die Niederlande und Deutschland ja schon lange zusammen. Wieso steht die Idee einer europäischen Armee denn jetzt auf der Agenda?
Das ist eine gute Frage, insbesondere weil nicht geklärt ist, was genau darunter zu verstehen ist. Die einen verstehen darunter die Armee eines integrierten Europa, so weit sind wir noch nicht, es gibt keine europäische Regierung. Und andere wiederum verstehen darunter nichts anderes als eine intensivere, engere militärische Kooperation.
Da wäre jetzt unsere Frage, wie könnte eine solche Armee dann Ihrer Meinung nach aussehen?
Ich bezweifle, dass es jemals eine voll integrierte europäische Armee geben wird, die sozusagen unter dem Kommando eines Bundesstaates Europa besteht. Denn verschiedene Mitgliedsländer der Europäischen Union wollen eine solche Entwicklung Europas nicht, unter anderem auch die deutschen großen Volksparteien nicht. Sie müsste also aussehen wie eine engere Zusammenarbeit, und das ist etwas, was schon seit 2 Jahrzehnten angestrebt wird, aber eben nicht so richtig funktioniert.
Das klingt ja auch nach großem bürokratischem Aufwand. Könnte das dann überhaupt lähmend wirken?
Angestrebt wird eigentlich das Gegenteil. Es wird immer gesagt, wir haben über 2 Dutzend Verteidigungsministerien, über 2 Dutzend Armeen und über 2 Dutzend Bürokratien. Und das könnte alles sozusagen verschlankt werden. Insbesondere könnte das viele Geld, was ausgegeben wird, ca. 190 Milliarden im Jahr, die könnten sozusagen sinnvoller und effizienter ausgegeben werden. Das sind die Argumente, die angeführt werden. Insbesondere sind sie natürlich schlagkräftig vor dem Hintergrund der Budgetschwierigkeiten, in dem fast jedes Land der Europäischen Union steckt.
Auch wenn Sie diese Armee jetzt für eher unrealistisch halten, welche Vorteile könnte denn so eine gemeinsame Armee haben?
Ich spreche lieber nicht von einer gemeinsamen Armee, sondern von einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das ist übrigens auch die Begrifflichkeit, die in den europäischen Verträgen steht, im Maastricht-Vertrag und beziehungsweise der neuesten Version im Lissabon-Vertrag. Da geht es also um eine europäische Verteidigung als Endziel. Und der Weg dahin geht durch die partielle, bi-, tri- oder quadrilaterale Kooperation von einzelnen Staaten, die bestimmte Verteidigungskörper zusammen integrieren, zusammenlegen bzw. enger zusammenarbeiten, mit dem Ziel, Geld zu sparen. Darum geht es zunächst, aber auch mit dem Ziel, das Geld, was da ist, besser zu nutzen, um handlungsfähiger zu werden.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die ganz neu ist die Idee einer Armee oder der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ja nicht. Wie ist sie denn historisch betrachtet entstanden?
Sie ist historisch betrachtet erstmal entstanden, dass der erste Versuch einer europäischen Armee an Anfang der 50er Jahre gescheitert ist, weil das französische Parlament dieses Vorhaben abgelehnt hat. Dann hat sich sozusagen die ganze Verteidigungspolitik auf die NATO konzentriert. Und das ist über Jahrzehnte so gelaufen. Und in den 1990er Jahren wurde vor dem Hintergrund des europäischen Umbruchs, des Ende des Ost-West-Konfliktes und so weiter, wurde beschlossen, zunächst mal eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik aufzubauen. Und knapp 10 Jahre später wurde der Beschluss gefasst, eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu entwickeln. Und in diesem Kontext wurde eben auch im Vertrag erwähnt, als Endziel eine gemeinsame europäische Verteidigung aufzubauen. Und das ist eben ein langwieriger Prozess, weil ja vielerlei nationale Interessen immer wieder dagegen stehen.
Ist dieser Schritt dennoch schon längst überfällig?
Er ist im Prinzip überfällig, wenn man bedenkt, dass es Bereiche gibt, wo Europa schon viel weiter ist. Als Beispiel nenne ich die Agrarpolitik oder die Währungspolitik, wo sehr eng zusammengearbeitet und integriert wird. Und gerade der Bereich Sicherheit und Verteidigung hinkt hinterher, weil es hier natürlich um Essentielles geht, letztlich um die Entscheidung über Leben und Tod von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. Und so etwas lassen sich die Staaten normalerweise ungern aus der Hand nehmen. Aber ich denke mal, im Kern geht es ja mehr um eine technische Kooperation, um mehr technische Zusammenarbeit, dass eben Truppenkörper zusammengelegt werden, dass nicht mehr so viel dupliziert wird. Wir haben in Europa 19 Truppentransporter, wir haben 14 verschiedene Kampfpanzer. Das sind die Aufgaben, die anstehen, dass im Grunde genommen das ja gestreamlined wird, um es neudeutsch zu sagen, und von daher eben auch Geld eingespart wird. Das Problem ist nur, dass damit eben natürlich auch nationale Rüstungsindustrien und nationale Interessen verbunden sind in Bezug auf hochqualifizierte Arbeitsplätze, und da wird die Sache schon wieder schwierig.
Schwierig ist ja auch die Zusammenarbeit in Europa, wenn Staaten Kompetenzen abgeben sollen. Wäre das denn alles auch möglich, wenn ein oder mehrere Länder nicht mitmachen wollen?
Laut Verträgen ist es natürlich möglich, dass sich Staaten zusammentun, um in bestimmten Prozessen weiterzugehen, auch was den Bereich Verteidigung angeht. Es ist bisher ja auch partiell geschehen. Und die Frage ist, ob man das europäisieren kann, ob dann auch alle EU-Partner zusammen machen. Da habe ich meine großen Zweifel. Zu nennen ist insbesondere Großbritannien, das immer recht zurückhaltend ist, oder all die Staaten, die stark atlantisch orientiert sind, weil sie befürchten, dass die NATO dadurch geschwächt werden könnte. Es ist allerdings möglich, dass sozusagen einzelne Staaten weitergehen. Das Positivbeispiel ist zum Beispiel die deutsch-niederländische Kooperation, die sehr, sehr eng ist, die sehr weit schon integriert sind. Und jetzt werden auch die ersten Versuche gemacht, mit Polen das ähnlich zu entwickeln. Aber es sind, wie gesagt, keine gesamteuropäischen Ansätze, sondern immer Inseln der Integration, möchte ich das mal nennen, die partiell größer werden. Aber von einer europäischen Armee sind wir noch sehr weit entfernt.
Sie sagen, Sie zweifeln das so ein bisschen an. Könnten Sie trotzdem sagen, wie lange das überhaupt dauern könnte, das umzusetzen?
Theoretisch könnte das nächste Woche gemacht werden, nämlich dann, wenn eine Sitzung der europäischen Staats- und Regierungschefs einberufen wird und die das beschließen. Es ist ein einfacher Beschluss notwendig, mehr nicht. Dass das noch nicht geschehen ist, weist darauf hin, dass der politische Wille noch nicht bei allen da ist. Wann der mal da sein wird, ist natürlich schwer vorherzusagen. Das hängt natürlich auch von den internationalen Entwicklungen ab und den damit verbundenen Bedrohungswahrnehmungen. Ich denke aber, trotz der Ukraine-Krise, trotz des Ukraine-Krieges, sind die noch nicht so weit, dass eine direkte äußere Bedrohung feststellbar ist. Allerdings werden solche Art Krisen dazu beitragen, dass Forderungen wie die von Herrn Juncker öfter geäußert werden. Ob sie dann auch befolgt werden, ist eine andere Frage.
Wie eine europäische Armee aussehen könnte und wo sie ursprünglich eigentlich herkommt, darüber habe ich mit Hans-Georg Erhardt gesprochen. Er ist Mitarbeiter am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Herr Erhardt, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.